Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. Die Sorgen werden größer mit Blick an den Golf. Auch die Bundeswehr stoppt aus Sicherheitsgründen ihre Ausbildungsmission im Irak. Die Große Koalition will Paketboten besser vor Lohndumping schützen. Für Auszubildende soll es einen Mindestlohn geben. Und aus Paris hören wir heute einen Appell gegen Verbreitung von Terror und Hetze im Internet. Unser Hintergrund ab 18:40 blickt auf die Parlamentswahlen in Indien. Flugzeugträger, Bomberstaffel, Raketenabwehr, die USA rüsten auf am Persischen Golf im Streit um das Atomprogramm des Iran. Denn das Atomabkommen scheint längst Geschichte zu sein, auch wenn sich die Partner in Europa noch fest daran klammern. Im Irak stationierte Beamte ziehen die USA ab und auch die Bundeswehr stoppt ihre Ausbildungsmission im Land. Die Spannungen in der Region werden täglich größer. Das besorgt auch die Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Die Nachricht sorgte im Laufe des Tages für einige Unruhe in Berlin. Die Bundeswehr unterbricht wegen den Spannungen in der Golfregion ihre Ausbildung der irakischen Armee. Das bestätigte am Mittag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.
Die Bundeswehr hat das Training ausgesetzt. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns an unseren Partnernationen orientieren, die diesen Schritt unternommen haben.
Die USA hatten ihre Truppen im Irak zuvor in hohe Alarmbereitschaft versetzt, da womöglich Angriffe vom Iran unterstützter Kräfte drohten. Die Bundeswehr hat 160 Soldaten im Irak stationiert. Von ihnen kümmern sich 60 nördlich von Bagdad um die Ausbildung der irakischen Armee. Ziel von Counter Daesh, so die Bezeichnung, ist die Befriedung der Region mit Irak, Syrien und Jordanien. Bei der Einschätzung der Sicherheitslage habe man sich auf die Partner im Einsatzgebiet verlassen, vor allem auf die USA, sagt das Verteidigungsministerium. Allerdings werde man im Gegensatz zu den Amerikanern kein Botschaftspersonal abziehen. Das weitere Vorgehen werde jede Woche je nach Entwicklung der Lage neu bewertet. Auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag setzte sich am Nachmittag mit der Sicherheitslage in der Region auseinander. Die Linke hatte die Debatte über das Scheitern des iranischen Atomabkommens und seine Auswirkungen angesetzt. Außenminister Heiko Maas von der SPD warnte vor einem Flächenbrand in der Region.
Maximaler Druck birgt immer die Gefahr auch einer unbeabsichtigten Eskalation.
Deutschland werde sich nicht an einem möglichen Militäreinsatz gegen den Iran beteiligen, sagte Nils Schmid von der SPD. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses von der CDU, fordert, Deutschland müsse europäisch handeln.
Es muss unmissverständlich klar sein, dass das Handlungsformat in dieser Frage die E3, die drei europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind, plus die hohe Beauftragte.
Sich aber auf Dauer konträr zu den USA zu stellen, werde nicht funktionieren, so Röttgen. Die Kriegsrhetorik der Amerikaner dürfe man nicht überbewerten.
Nach meiner Einschätzung sieht Donald Trump, der amerikanische Präsident, sich nicht als Krieger, sondern als Dealmaker.
Kritik kam von der Opposition, wenn auch mit unterschiedlichen Zungenschlägen. Sevim Dardelen von der Linkspartei kritisierte die kurzfristige Entscheidung bei der Bundeswehr.
Und die Bundesregierung sagt gar nichts dazu gegenüber Öffentlichkeit und Parlament, warum die Bundeswehrmission so hastig dort jetzt ausgesetzt wird. Was weiß die Bundesregierung über die Pläne der USA? Das wollen wir von Ihnen wissen, Herr Maas.
Armin Paul Hampel von der AfD warb für eine Idee der Grünen.
Eine Lösung ist unseres Erachtens nur möglich, und hier greife ich Vorschläge der Grünen-Fraktion aus dem Ausschuss aus, lohnenswert wäre, wo wir so etwas wie eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten hinbekommen sollten.
Omid Nuripur von den Grünen wies auf die schwierige Lage der iranischen Zivilbevölkerung hin.
Die Menschen im Iran sind gefangen zwischen einer korrupten, repressiven Regierung auf ihrer eigenen Seite und einem Militär und der Kriegsrhetorik und der Kriegsgefahr, die die Amerikaner aufbeschwören. Auf der anderen Seite, diese Spirale muss aufhören.
Die FDP warnte vor der Verschärfung der Flüchtlingssituation, denn im Iran hielten sich 3 Millionen Menschen, unter anderem aus Afghanistan, auf, die über die Türkei nach Europa kommen könnten.
Nadine Lindner meldete sich aus Berlin. Noch bevor die Bundeswehr ihre Ausbildungsmission im Irak ausgesetzt hatte, befahl Washington die Abreise seiner zivilen Beamten. Wir haben es gehört. Große Teile des Personals an Botschaft und Konsulat verlassen den Irak. Und die Drohkulisse gegenüber dem Iran wird immer größer. Teheran wiederum hat heute angekündigt, die Beschränkungen bei schwach angereichertem Uran und schwerem Wasser aus dem Atomabkommen nicht mehr einhalten zu wollen. So reagiert die eine Seite auf die andere und reagiert und reagiert, und am Ende reicht, so lehren es uns die Geschichtsbücher, vielleicht eine Lappalie, ein Zufall, ein kleiner Funke, um einen Flächenbrand auszulösen. Wer sind die treibenden Kräfte für diese Politik in den USA? Aus Washington unser Korrespondent Thilo Kössler.
Die USA forcieren das Szenario angeblich bevorstehende Angriffe des Iran auf US-Ziele mit dem teilweisen Abzug ihres diplomatischen Personals aus dem benachbarten Irak. Die Maßnahme gelte für unbestimmte Zeit und habe Gültigkeit für die US-Botschaft in Bagdad und das Konsulat in Erbil, berichtete die New York Times. Nachdem es gestern in Berichten hieß, der nationale Sicherheitsberater Donald Trumps, John Bolton, habe sich vom Pentagon Pläne zur Stationierung von 120.000 US-Soldaten in der Golfregion vorlegen lassen, wird auch diese neue Ankündigung als Versuch gewertet, die angebliche Bedrohungslage weiter ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In einem seiner gefürchteten Pressebriefings vor laufenden Hubschrauberrotoren erklärte Präsident Trump allerdings, diese Pläne zur Entsendung von US-Truppen existierten gar nicht.
I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that.
Sollte es aber die Notwendigkeit geben, am Golf aufzumarschieren, werde er für weitaus stärkere Truppenkontingente sorgen.
And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that.
Mehr und mehr erscheint nicht der Präsident als treibende Kraft hinter dem US-amerikanischen Säbelrasseln, sondern sein nationaler Sicherheitsberater John Bolton und sein Außenminister Mike Pompeo. Beide gelten als ausgemachte Falken im Umfeld des Präsidenten, die im Umgang mit dem Iran für eine harte Linie plädieren. Insbesondere John Bolton hat sich seit vielen Jahren als Befürworter eines Militäreinsatzes gegen den Iran hervorgetan und dafür plädiert, einen Regimewechsel in Teheran zum Ziel der US-amerikanischen Iran-Politik zu erklären. Als Botschafter seines Landes bei den Vereinten Nationen erklärte Bolton bereits im Jahr 2006, je länger man damit warte, der iranischen Bedrohung etwas entgegenzusetzen, desto schwieriger werde es werden, mit dem Iran klarzukommen.
The longer we wait to confront the threat Iran poses, the harder and more intractable it will become to solve.
Im Februar 2009 erklärte John Bolton in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, der Westen habe mit seinen Verhandlungen über den Atomdeal viele Jahre verschwendet. Und als Begründung führte Bolton an,
diese Machthaber lassen sich ja nicht abschrecken, solche religiösen Fanatiker, die stärker an das Leben im Jenseits glauben, die lassen sich nicht so abschrecken, wie es damals möglich war mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt.
Immer wieder kündigte Bolton an, die iranische Führung werde den 40. Jahrestag der Islamischen Revolution nicht mehr erleben. Dieser Jahrestag war erst jüngst am 1. April 2019. Erst kürzlich, im Februar, prophezeite Bolton der Führung in Teheran in einem getwitterten Video nur noch wenige Jubiläen vor sich zu haben.
So, Ayatollah Khamenei, I don't think you'll have many more anniversaries to enjoy.
Die Washington Post zitiert heute einen hohen Beamten der Trump-Administration, der ungenannt bleiben wollte, aber die angebliche Bedrohung durch den Iran als Small Stuff, als eine ziemlich dünne Sache bezeichnete. Tatsächlich konnte auch Mike Pompeo seine politischen Gesprächspartner in Brüssel, London oder Moskau nicht so recht von der angeblichen Bedrohungslage überzeugen. Beobachter interpretieren die jüngste Reise des US-Außenministers als Werbetour für einen Militäreinsatz gegen den Iran. Entsprechend kühl fielen die internationalen Reaktionen bislang aus.
Thilo Kössler aus Washington über die eine Seite im Streit zwischen den USA und Iran. Letzterer hatte zuletzt den Europäern eine Frist gesetzt, um eine Lösung zu finden, damit Unternehmen die US-Sanktionen unbeschadet umgehen können. Gelungen ist das nicht und jetzt gibt sich auch der Iran kompromisslos. Der oberste politische und religiöse Führer des Iran meldet sich zu Wort. Ayatollah Khamenei, er wolle keinen Krieg, sagt er, aber auch keine Verhandlungen. Karin Senz.
Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, spricht öffentlich zur aktuellen Situation seines Landes. Das erste Mal, seit sich der Konflikt mit den USA so verschärft hat. Es wird keinen Krieg geben. Weder wir wollen einen Krieg, noch Sie haben was davon. Und das wissen Sie auch. Wir haben nie einen Krieg angefangen und das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Hier geht es darum, wer die besseren Nerven hat, den stärkeren Willen und den haben wir. Dabei sitzt er auf einem Stuhl wie ein Vorleser im Kindergarten. Hohe Armeeangehörige und Mitglieder der Revolutionsgarden hören ihm schweigend zu. Sie knien, etwas weiter hinten sitzen sie in Stuhlreihen. Von Aggressivität oder Nervosität keine Spur, nicht in diesem Moment. Dagmar von Bronstein, Geschäftsführerin der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran, hat die Atmosphäre im Land letzte Woche ganz anders erlebt.
Die Nervosität im Iran ist kurz vor dem 8. Mai und damit dem Jahrestag der US-Sanktionen gegen das Land deutlich gestiegen. Spätestens als dann die iranische Regierung erklärte, in einzelnen Schritten aus den Verpflichtungen auszusteigen, spürte man hier deutlich unter den Menschen eine wachsende Nervosität und die Frage, wie die Situation sich weiterentwickeln würde.
Inzwischen hat der Iran klargemacht, was er damit meint. Er habe jetzt damit begonnen, teilweise aus dem Atomabkommen auszusteigen, hieß es. Und Khamenei machte in seiner Rede nochmal klar, es falle seinem Land nicht schwer, Uran zu atomwaffenfähigem Material anzureichern. Das Angebot von US-Präsident Donald Trump, man könne ihn anrufen und über alles reden, wies er zurück. Verhandlungen zwischen uns und Amerika sind Gift, solange Amerika sich so verhält. Damit meint er auch die US-Sanktionen, die im vergangenen Jahr schrittweise in Kraft getreten sind und dem Iran immer weiter wirtschaftlich die Luft abschnüren. Zuletzt kündigte Washington an, auch den Export von Eisen, Kupfer, Aluminium und Stahl zu sanktionieren. Von Bohnstein erklärt, was das für den Iran bedeutet.
Die Sanktionen im Stahlsektor treffen das Land extrem stark, denn der Stahlsektor war einer der Bereiche, die in diesen Sanktionszeiten noch immer die größten Einnahmequellen oder den größten Export sozusagen für den Iran bedeuteten.
Der wirtschaftliche und politische Druck auf Teheran von vielen Seiten ist in diesen Tagen immens. Ayatollah Khamenei will sich das nicht anmerken lassen. Er spricht ruhig auf seinem Stuhl, die Hände im Schoß. Habt keine Angst vor Amerikas angeblicher Stärke. Das wäre ein großer Fehler, sich davon und von den Drohungen beeindrucken zu lassen. So arbeiten Großmächte. Dabei ist ihre wahre Macht gar nicht so groß wie ihre Propaganda.
Der Bericht von Karin Senz. Von einem zum anderen Konflikt, in den die USA maßgeblich verwickelt sind, den Handelsstreit mit China. Auch Europa hat US-Präsident Donald Trump dabei im Visier. US-Medien berichten nun aber, dass er wohl auf Strafzölle gegen europäische Autobauer verzichten wolle. Jan Bösche.
Präsident Trump muss sich bis zum Wochenende entscheiden. Dann läuft eine Frist aus für Importzölle von 25% auf Autos. Das Argument wäre, dass die Importe die nationale Sicherheit der USA gefährdeten. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten jetzt, Trump werde die Entscheidung noch einmal aufschieben, bis zu 6 Monate. Damit wolle seine Regierung verhindern, dass laufende Verhandlungen mit der Europäischen Union und Japan platzen. Trump reist Ende des Monats zu einem Staatsbesuch nach Japan. Den Berichten zufolge soll die Entscheidung Ende der Woche verkündet werden. Präsident Trump und ein Teil seiner Berater favorisieren die höheren Zölle. Offenbar konnten sich aber Mahner durchsetzen, die auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Trump hält Zölle für ein wirksames Mittel, um Handelspartner unter Druck zu setzen. Darum hatte er das Handelsministerium im vergangenen Jahr beauftragt, zu prüfen, ob höhere Zölle auf Autos mit der nationalen Sicherheit begründet werden könnten. Diese Möglichkeit hatte die Trump-Regierung bereits bei Zöllen auf Stahl und Aluminium genutzt. Die Finanzmärkte reagierten erleichtert auf die Meldungen, Trump könne die Entscheidung über Autozölle weiter aufschieben. Besonders Aktien von Autokonzernen legten zu.
Soweit Jan Bösche. Wir wollen wieder nach Deutschland blicken, auf die Schattenseiten der weit verbreiteten Bestellkultur im Land. 2-3 Klicks im Internet und nur wenige Tage später steht der Bote mit unserem Paket vor der Tür. Für ihn bedeutet das oft lange Arbeitstage, wenig Geld und keine soziale Absicherung. Grund sind vor allem Subunternehmen, die sich nicht an geltendes Recht halten. Das soll sich mit einem neuen Gesetz ändern, auf das sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss geeinigt haben. Ansonsten fällt das Ergebnis eher mager aus, wie Katharina Hamburger aus Berlin berichtet.
Rund 4 Stunden saßen die Spitzen von Union und SPD gestern Abend im Kanzleramt zusammen. Und am Ende des Abends blieb zumindest die Erkenntnis, man verträgt sich.
Die Stimmung ist gut und sachlich, auch zwischen CDU, CSU und SPD,
sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute in der ARD. Trotz der guten Stimmung, konkrete Ergebnisse gab es nur wenige. Nur ein bisschen mehr als eine halbe Seite umfasst das Papier, auf dem die Ergebnisse des gestrigen Abends festgehalten wurden. Die Erwartungen waren auch schon vorab von allen Seiten heruntergeschraubt worden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte gestern immer wieder, es sei kein Krisenausschuss, sondern ein normales Treffen. Und SPD-Chefin Andrea Nahles kündigte vorab an, dass gordische Knoten nicht durchgeschlagen würden. So war das dann auch. So begleitet die Koalition seit Wochen der Streit um die Grundrente. Arbeitsminister Hubertus Heil möchte diese ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das will die Union verhindern und sieht auch das Finanzierungskonzept Heils mehr als kritisch. Das sei aber gestern Abend kein Thema gewesen, sagt der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in der ARD.
Weil das Gesetz von Hubertus Heil noch gar nicht vorliegt und man kann dann nicht im Nebel rumstochern und über Dinge diskutieren bei so einem Koalitionsausschuss, die noch gar nicht konkret vorliegen.
Allerdings indirekt war die Grundrente dann doch wieder Thema, denn die Koalition steht auch vor der Frage, welche Projekte man in Zukunft priorisieren möchte und welche Schwerpunkte in der Haushalts- und Finanzpolitik gesetzt werden sollen. Hintergrund ist die aktuelle Steuerschätzung. Demnach werden die Einnahmen zwar weiter steigen, aber nicht mehr in dem Maße wie bisher.
Und da haben wir eine Zuspitzung in der Koalition. Auf der einen Seite die SPD, die eben sagt, die Grundrente, die muss kommen, die Anerkennung von Lebensleistungen. Das kostet in der Tat auch ein bisschen, aber wir sagen, das muss es dem Staat wert sein, dass wir so mit den Menschen umgehen. Auf der anderen Seite dann die Union, die sagt, wir schaffen für die Spitzenverdiener, für die Superreichen den Soli ab. Das kostet 10 Milliarden und da ist eine Konfrontation und das wird man entscheiden müssen jetzt auch in den nächsten Wochen.
Sagte Klingbeil. Auch beim großen Thema Klimaschutz keine konkreten Entscheidungen, wenig Details. Nichts zum Streit um die CO2-Steuer.
Die Koalitionspartner und die Parteien sind sich einig, dass es ja dieses Jahr ein Klimaschutzgesetz geben soll. Und es gibt ein Klimakabinett und da sollen entsprechende Lösungen bearbeitet werden. Alles andere ist jetzt kein Thema. Und ich glaube, Schlagwörter helfen jetzt auch nicht, sondern man braucht am Ende Lösungen, die dazu führen, dass tatsächlich Emissionen gesenkt werden und die sozial verträglich sind.
So CDU-Generalsekretär Ziemiak. Auch das Thema Iran spielte gestern eine Rolle. Dazu heißt es in dem kurzen Papier zum Ausschuss, die Koalition habe sich über die aktuelle Situation im Nahen und Mittleren Osten ausgetauscht und setze sich gemeinsam entschieden dafür ein, dass der Iran-Konflikt trotz gravierender Differenzen unter den Konfliktparteien friedlich und diplomatisch gelöst werde. Allerdings, in einem Punkt konnte man sich dann doch auf ganz konkrete Ergebnisse einigen. Schon vorab hatte Arbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf zur Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche vorgelegt. Die Union hat die Pläne des SPD-Ministers bislang blockiert, obwohl man auch die Notwendigkeit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Paketboten sah. CDU und CSU drängten aber auch auf weniger bürokratische Belastungen für Unternehmer. Gestern einigte man sich dann auf zwei Gesetzesvorhaben. Zum einen eben die von der SPD angestrebte Verbesserung für Paketboten. Die Zustellunternehmen sollen in Zukunft für die Sozialleistungen nachzahlen, wenn die Subunternehmer das versäumen. Gleichzeitig will die Koalition ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen. Dazu heißt es im Einigungspapier, dieses soll Entlastungen für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, von mindestens 1 Milliarde Euro und weitere Entlastungen für Bürger und Verwaltung enthalten.
Aus Berlin Katharina Hamberger. Manche Branchen tun sich schwer damit, Nachwuchs zu gewinnen, weil es an qualifizierten Bewerbern fehlt oder weil die Ausbildungsplätze schlichtweg zu unattraktiv sind, auch finanziell gesehen. Deshalb hat das Bundeskabinett einen Mindestlohn für Azubis auf den Weg gebracht. Christiane Habermals berichtet.
Nach der Kabinettsvorlage sollen Lehrlinge künftig im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro erhalten, mit sukzessiven Steigerungen um 18 bzw. 35% im zweiten und dritten Lehrjahr. Die Mindestausbildungsvergütung wird ab dem Jahr 2021 schrittweise weiter angehoben. 2023 sollen dann im ersten Lehrjahr mindestens 620 Euro gezahlt werden. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Wir wollen die berufliche Aus- und Weiterbildung stärken und wir wollen noch mal ganz klar machen, dass die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben bringen, anerkannt werden muss. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch den Betrieben ein Signal setzen, dass wir die Dynamik uns erhalten wollen in den Ausbildungsbetrieben.
Dass das gelingt, daran zweifelt die Wirtschaft. Die Belastung durch den Mindestlohn könnte zur Folge haben, dass vor allem Kleinbetriebe in Ostdeutschland künftig gar nicht mehr ausbilden, warnte Achim Derks, Vize-Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages. Die Mindestausbildungsvergütung sei ein schwerer Eingriff der Politik in die Betriebsautonomie.
Die Ausbildungsvergütung ist eben kein Lohn, sondern ist ja gedacht als letztlich Unterstützung zum Lebensunterhalt. Es ist ja auch kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Vertragsverhältnis, bei dem es vor allen Dingen um das Lernen auch im Betrieb geht.
Gerade angesichts des großen Fachkräftemangels sei für viele Betriebe die Ausbildung auch eine Investition in die eigene Zukunft, hält Karliczek dagegen. Und stellt klar, dass der Mindestlohn für Azubis nur dort gelte, wo es keine Tarifbindung gebe. Sollten sich in einzelnen Regionen Betriebe und Gewerkschaften auf geringere Lohnzahlungen einigen, greife der Mindestlohn nicht. Das allerdings wird kaum vorkommen. In Betrieben mit Tarifbindung reicht die Spannbreite schon jetzt von 610 Euro im ersten Lehrjahr im Kfz-Handwerk in Tübingen bis zu 1580 Euro im vierten Lehrjahr im Baugewerbe in Westdeutschland. In Betrieben ohne Tarifbindung liegen die Ausbildungsvergütungen dagegen deutlich darunter. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verdienten Ende 2017 fast 65.000 Azubis in Deutschland weniger als 400 Euro im Monat. Friseurlehrlinge in Ostdeutschland bekommen im Mittel sogar nur 325 Euro. Kritik kam von der Opposition. Neue Bildungschancen schaffe dieses Gesetz nicht, so Jens Brandenburg, Bildungspolitiker der FDP-Fraktion im Bundestag. Die Große Koalition riskiere mit dem Mindestlohn für Azubis Ausbildungsplätze, ausgerechnet in den Branchen, die auch jungen Auszubildenden mit geringer Vorqualifikation eine Perspektive bieten. Für die Grünen greift die Novelle dagegen nicht weit genug.
Wenn wir uns anschauen, wer jetzt noch davon profitiert, das sind sehr wenige junge Menschen in nur einigen Teilen Deutschlands, vor allem auch im Handwerk. An allen anderen geht diese Regelung ziemlich vorbei.
Kritisiert Beate Walter-Rosenheimer, zuständig in ihrer Fraktion für die berufliche Bildung.
Wir fordern einen Betrag von 80% der jährlichen Durchschnittsvergütung und das wären ca. 680 Euro für den Einstieg. Das lässt sich dann auch ganz prima Ausbildungsjahr für Ausbildungsjahr dynamisieren.
Einen ähnlichen Vorschlag unterbreitete auch die Linkspartei. Mit dem geplanten Gesetz sollen in den dualen Ausbildungsberufen auch neue Abschlussbezeichnungen eingeführt werden. Titel wie geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional sollen die Gleichwertigkeit von beruflicher Bildung und Studium deutlich machen.
Christiane Habermals berichtete. Deutlich mehr Hass und Hetze, das steht unterm Strich der Bilanz des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, an den sich alle Bürgerinnen und Bürger direkt wenden können. David Sayons.
Über 13.000 Petitionen haben den Ausschuss im vergangenen Jahr erreicht. Das waren knapp 15% mehr als im Jahr davor. Für die Ausschussmitglieder eigentlich ein positives Signal. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein stärkeres Bewusstsein für die Arbeit des Ausschusses, so der Vorsitzende Marian Wendt von der CDU. Allerdings beklagten die Abgeordneten eine zunehmende Verrohung der Sprache. Von Seiten der Bürger schlugen ihnen demnach in Zuschriften und Anrufen teils Hass und Hetze entgegen. Besonders heftig sei das bei der Petition zum UN-Migrationspakt gewesen. Mit über 100.000 Unterschriften hatte sie im vergangenen Jahr die zweitmeisten Unterzeichner. Über 200.000 Unterschriften erreichte eine Petition zu einem Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Spahn. Die Unterzeichner befürchteten, dass dadurch der Zugang zu Psychotherapien erschwert würde. Die allgemeinpolitischen Anliegen machten nur einen kleineren Teil der Petitionen aus. Rund 2/3 handelten von persönlichen Anliegen von Bürgern, beispielsweise von Streitigkeiten mit Jobcentern.
Viel Hass und Hetze erreicht den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Und um Hass geht es auch bei einem Treffen in Paris, beim Treffen von Frankreichs Präsidenten Macron und Neuseelands Ministerpräsidentin Ardern. Thema der beiden, die Verbreitung von Terror und Hass im Internet, wie bei den Anschlägen von Christchurch, die der Täter damals live ins Internet übertragen hatte. Geht es nach den beiden Politikern? Soll das künftig nicht mehr so einfach gehen? Jürgen König in Paris. Wie wollen das die beiden verhindern?
Also das zentrale Anliegen dieses Appells von Christchurch, der heute vor etwa einer Stunde veröffentlicht wurde, der zentrale Gedanke ist, jeder Verbreitung von Terror und gewalttätigem Extremismus im Internet entschieden entgegenzutreten. Das heißt konkret, alle Internetplattformen sollen dazu bewogen werden, den Zugang zu Livestreams gegebenenfalls drastisch einzuschränken. Wer also schon durch Hassvideos, Gewaltaufrufe, politischen Extremismus aufgefallen ist, dem sollen Zugangsfunktionen zu den Plattformen gesperrt werden. Sinn dieses Treffens war auch, wie es aus dem Élysée hieß, die Unternehmen ganz grundsätzlich mit ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu konfrontieren, also ihnen und damit der Öffentlichkeit noch einmal klarzumachen, in welchem Umfang es Fälschmeldungen im Netz gibt, rechtsverletzende Texte, Bilder bis hin zu Szenen von Hinrichtungen, von Massakern, auch die Weitergabe von Nutzerdaten, die Steuerfragen werden angesprochen worden sein, eine offizielle Abschlusserklärung oder ähnliches gibt es dazu allerdings nicht.
Der Appell ist ja, wenn man so will, eine Schlusspointe des Treffens heute. Wer war neben Macron und Ardern denn heute damit dabei?
Also zunächst mal waren alle großen Internetkonzerne vertreten, also Facebook, Google, YouTube, Twitter, Microsoft, Amazon, IBM, Alibaba. Und sie waren hochrangig vertreten. Und auch die Liste der politischen Gäste beim informellen G7-Digitalgipfel, wie er hieß, ist beeindruckend. Neben Macron und Jacinda Ardern aus Neuseeland war EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dabei, die britische Regierungschefin Theresa May, Justin Trudeau, der Premierminister Kanadas. Die Premierminister aus Norwegen und Irland, von Ihnen allen gibt es eine Erklärung, eben jenen Appell von Christchurch, der Regierungen wie auch internationale Organisationen und Internetakteure verpflichtet, entschieden mehr Maßnahmen als bisher zu ergreifen, um eben gewalttätige, terroristische, extremistische Inhalte im Netz zu verhindern, wie auch die Ursachen des gewaltsamen Extremismus zu bekämpfen.
Facebook hat ja bereits reagiert, zum Beispiel. Reicht das denn aus?
Also Facebook hat heute Morgen eben gesagt, man werde in Zukunft diese Livestream-Zugänge deutlich restriktiver handhaben. Facebook hat damit sozusagen 5 Minuten vor 12 das getan, was schon lange gefordert worden war und was auch, wie gesagt, die zentrale Forderung des Appells von Christchurch ist. Wenn Facebook gleichzeitig ankündigt, 7,5 Millionen Dollar in die Forschung zu stecken, um mit 3 amerikanischen Universitäten eine Bild- und Videotechnologie zu entwickeln, mit der sogenannte Deepfakes leichter entdeckt werden, dann ist das auch gut, also Deepfakes, Bilder oder Videos, die täuschend echt aussehen, aber tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz geschaffen wurden, zu Manipulationszwecken. Ob das alles reicht, der Verbreitung von Hass, Gewalt, Terror im Netz ernsthaft etwas entgegenzusetzen, ich bin da sehr skeptisch. Der Attentäter von Christchurch konnte seine Mordtaten 17 Minuten lang ungehindert live auf Facebook übertragen. 12 weitere Minuten brauchte Facebook, um das Video davon zu sperren. So schnell werden, glaube ich, auch künftig die Algorithmen nicht arbeiten, dass derlei gänzlich verhindert werden könnte, zumal wer als Nutzer gesperrt ist, immer noch versuchen kann und vermutlich auch versuchen wird, sich mit einer falschen Identität anderweitig Zugang zum Netz zu verschaffen.
Jürgen König, soweit aus Paris. Vielen Dank dafür. Wie mächtig sind kriminelle Clans in Deutschland? Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat nun das bundesweit erste Lagebild zum Phänomen präsentiert. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Mindestens 14.000 Straftaten zwischen 2016 und 2018 von Mitgliedern aus über 100 Clans. Tobias Zacher aus Düsseldorf.
Die Ermittler sprechen von 104 Clans, die in den letzten 3 Jahren in NRW auffällig geworden sind. Die Bandbreite der Taten ist groß. Von Beleidigung und Hausfriedensbruch über Drogenhandel, Betrug und immer wieder Gewalt. 1/3 der Straftaten waren sogenannte Rohheitsdelikte. Dazu zählen Raub, Nötigung, Körperverletzung, Brandstiftung und auch 2 getötete Menschen in den letzten 3 Jahren. Eine Herausforderung beim Erstellen des Lagebilds: Was ist eigentlich ein krimineller Clan? Innenminister Herbert Reul.
Man muss aufpassen, dass nicht ganze Volksgruppen kriminalisiert werden. Und deshalb ist mir sehr wichtig, wir scheren nicht alle über einen Kamm. Und noch klarer und deutlicher, die Mehrheit der Menschen, die den Namen einer einschlägigen Clanfamilie tragen, bleiben auch hier ohne Fehl und Tadel.
Und doch zählt das Landeskriminalamt diejenigen Menschen zu kriminellen Clans, die sich in Familien nach außen abschotten, die Straftaten begehen und die laut Polizei vor allem aus dem libanesischen, türkischen und dem arabischen Raum kommen. Mehr als 14.000 Straftaten zählten die Ermittler in den vergangenen 3 Jahren. Eine Zahl, die die Gewerkschaft der Polizei heute als Spitze des Eisbergs bezeichnete. 6.500 Tatverdächtige stellten die Ermittler fest. Bemerkenswert: 2 besonders große Clans sind alleine für jede 5. Clan-Straftat verantwortlich und 20% der Tatverdächtigen sind Frauen. Neben NRW sind Niedersachsen, Berlin und Bremen die größten Brennpunkte. Nachdem die Politik das Thema lange übersehen hat, beginnen die Polizeibehörden langsam sich zu vernetzen, auch international. Die NRW-Polizei hat seit letztem Sommer den Druck auf kriminelle Clans immer weiter erhöht. Es gibt immer wieder Sondereinsätze und Großrazzien. Um wirklich etwas zu erreichen, sei das aber zu wenig, kritisierte heute die Opposition. Der SPD-Innen- und Rechtsexperte Sven Wolf sagte, Spielhallen und Shisha-Bars zu durchsuchen, setze am falschen Hebel an.
Also ich glaube, wir brauchen, um Clankriminalität zu bekämpfen, die Bosse. Man muss die Clanbosse kriegen und nicht die Laufburschen. Ja, und diese Clanbosse, die sitzen nicht in den Shisha-Bars, sondern die sitzen in Villen. Und da muss man ansetzen. In Berlin zum Beispiel versucht man gezielt Vermögen abzuschöpfen. Und wenn es nicht mehr lukrativ ist, dann wirkt es.
Tatsächlich gibt es mit dem Lagebericht heute zum ersten Mal einen detaillierten Überblick über kriminelle Clanstrukturen. Neue Gegenmaßnahmen hat der Innenminister aber nicht angekündigt und räumte ein, das sei erst der nächste Schritt. Deshalb kritisiert auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter die NRW-Landesregierung. BDK-Vorsitzender Sebastian Fiedler fordert, früher anzusetzen.
Über Prävention wird relativ viel geschrieben und gesprochen. Die Wahrheit lautet aber, wir stehen hier völlig am Anfang und es sind in ganz Deutschland derzeit mir jedenfalls keine wirklich sinnvollen und bisher erfolgreichen Konzepte bekannt. Wir stehen hier im Bereich der Forschung und im Bereich der Konzeption völlig am Anfang. Deswegen ist es ganz, ganz bedeutsam und wichtig, auch finanzielle Mittel in diesen Forschungsteil hineinzustecken, damit wir da wirklich auch in mehreren Jahren vielleicht Erfolge sehen können.
Ein zweiter, oft geforderter Vorschlag, mehr Personal.
Der Bericht von Tobias Zacher über die Clankriminalität hierzulande. Ein Thema auch unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und am Ende dieser Sendung verabschiedet sich Mario Dobowiszek. Ihnen noch einen angenehmen Abend.